Hey, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Zeit läuft, denn das Handelsvertreter Heroes Camp am 21. und 22. November 2024 hier bei mir in Hamburg ist fast ausgebucht. Also wenn du dir noch einen der 25 Plätze sichern willst, dann bewirb dich jetzt unter www.handelsvertreter-heroes.de/camp und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Dann kann der Handelsvertreter dreimal dem Richter nachher im Streitfall sagen, aber der wusste das schon seit 5 Jahren. Ich weiß genau, dass der das wusste. Wenn ich das nicht nachweisen kann, dass er es wusste, habe ich ein Problem. Denn, warum ist die Kenntnis so entscheidend? Die Gerichte sagen, wenn das vertretene Unternehmen 2 Monate lang nichts unternimmt, obwohl es weiß, ich habe eine Konkurrenzvertretung, dann kann es das offensichtlich nicht so schlimm gefunden haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Inspiration, praktische Tipps und ganz viel Vernetzung. Das ist Handelsvertreter Heroes. Und wie immer ist mein Name André Kewe und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Du weißt schon, am Screen via YouTube oder auf dem Ohr via Podcast. Und klar, du willst keine Folge mehr verpassen, dann abonnier uns doch einfach auf der Plattform deiner Wahl. Worum geht es heute? Heute geht es um ein super wichtiges Thema und mich haben im letzten Jahr ganz viele Nachrichten immer erreicht, die sich immer um Aspekte drehen. André, kannst du nicht mal was im juristischen Bereich machen, wenn es ums Thema Vertragsgestaltung geht? Wie muss ich mich da aufstellen als Handelsvertreter? Also das ist so ein ganzes Spektrum und ich muss gestehen, ich habe mich da immer vorgescheut, denn ich bin ja kein Jurist oder irgendwie sowas. Deswegen eine Solo-Folge könnte ich niemals dazu machen. Aber es gibt in Deutschland ein paar Experten, die sich exzellent mit diesem Thema auskennen. Und einen habe ich davon heute hier in meiner Episode zu Gast, nämlich der liebe Philipp Krupke. Und Philipp ist seit über 20 Jahren oder jetzt seit 20 Jahren für die CDH, nämlich also dem Verband für Handelsvertreter und Vertriebsunternehmer in Deutschland, tätig und berät dort Mitglieder immer, wenn es beim Thema Handelsvertreterrecht, wenn es um Streitigkeiten, wenn es um Vertragsgestaltung geht, etc. Und wir haben mal diese Episode genutzt und haben mal angefangen, überhaupt erst über das Thema Vertragsgestaltung und deren Eckpunkte eigentlich zu sprechen. Also was sollte in so einen Handelsvertretervertrag mit einem Hersteller eigentlich rein? Wir sprechen darüber, über Provisionssätze, über Kündigungsfristen. Da waren sehr spannende Aspekte mit dabei. Wir reden über nachvertragliche Ansprüche. Das ist ein absolutes Highlight und da geht Philipp sehr in die Tiefe drauf ein und sprechen natürlich auch über Vorteile einer Mitgliedschaft bei der CDH. Ich glaube, das ist auch total legitim, denn Philipp beweist hier sehr eindrucksvoll, dass er und die Kollegen da echt vom Fach sind. Wir springen jetzt gleich rein. Handelsvertreter Heroes Talk heute mit Philipp Krupke. Los geht's. Hallo, lieber Philipp. Herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Freut mich, dass du dabei bist.
Hallo, André. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Sehr schön. Du, und ich habe im Vorfeld unserer Aufnahme noch mal ein bisschen geguckt. Wir haben so ein paar Parallelen. Du kommst irgendwie aus dem Bonner Raum, korrekt? Du hast da eine ganze Zeit lang. Ja, ich habe in der Region mal gearbeitet für so einen größeren Logistikdienstleister. Und dann bist du vor 20 Jahren nach Hamburg gekommen. Ich habe erst 10 Jahre in Hamburg auf dem Buckel. Also auch da eine Parallele. So.
Wobei ich das erste Jahr aus Bremen tatsächlich hierher gependelt bin.
Ah, okay.
Das war auch eine spannende Zeit, weil ich zugeben muss, die ersten Wochen, nachdem wir hier nach Hamburg hingezogen sind, habe ich diese 2 Stunden am Tag für mich nur mit einer Zeitung durchaus auch vermisst. Also
okay.
Pendeln ist nicht nur schlecht.
Das Pendeln war nicht nur schlecht. Okay, sehr schön. Aber schon eine ganze Zeit lang hier und auch seit 20 Jahren schon dann, glaube ich, für den CDH unterwegs.
So ist es. Ja.
Aber sag doch mal ein paar Takte erstmal zu deiner Person und was du beruflich machst, denn Spoiler, Philipp ist kein Handelsvertreter, aber das habe ich schon in der Anmoderation gesagt, sondern kommt vom Verband und kommt aus dem juristischen Lager.
Genau.
Aber vielleicht von deiner Seite.
Gerne. Also von der Ausbildung her Jurist oder auch niedergelassener Rechtsanwalt, darf hier seit 20 Jahren in Hamburg für die CDH arbeiten, seit 18 davon als Chef von das Ganze. Schwerpunkt der Tätigkeit, jedenfalls was die Zeit angeht, ist tatsächlich die Beratung. Oft auch einfach so ein bisschen Gespräch mit Mitgliedern, oft über juristische Themen, oft aber auch über betriebswirtschaftliche Themen. So ein bisschen Sparringspartner auch, aber natürlich auch eiskalte Beratung, gerade auch wenn es um Vertragsschluss geht oder wenn es halt mal Ärger gibt mit dem Vertragspartner. Sowas darf ich dann mit den Mitgliedern gemeinsam handeln und hoffentlich erfolgreich lösen.
Das soll es auch geben. Da kommen wir gleich mal, dann gehen wir ins Detail drauf ein in dieser Episode. Und jetzt habe ich eben schon den ersten Fauxpas habe ich schon begangen. Ich habe natürlich gesagt, der CDH, so wie es weitläufig immer gesagt wird. Es ist aber die CDH, denn es ist die Zentralvereinigung, so heißt
Stimmt.
es, und nicht der Verband. Entschuldigung dafür. Aber ich glaube, und da bist du hier in Hamburg angesiedelt und gib doch noch einen kurzen Überblick über die Organisation von der CDH, weil es gibt ja einen Dachverband und du bist in der CDH Now. Was ist Now? Wofür steht das? Was ist da passiert?
Ja, also tatsächlich werden, es gibt diverse Landesverbände, wobei Landesverband ein bisschen fehlleitend ist, weil zum Beispiel im Lande Nordrhein-Westfalen gibt es drei zuständige Landesverbände. Dafür ist unser Verband hier oben im Norden für mehrere Bundesländer zuständig. Also man merkt schon, Landesverband ist eine bisschen irritierende Geschichte, aber es gibt jedenfalls immer einen lokal zuständigen Verband, der sich vor allen Dingen um die Beratung der Mitglieder kümmert, bisschen Lobbying, Seminare veranstaltet und all solche Dinge, auch lokales Lobbying durchaus meistens dann im verkehrspolitischen Bereich betreibt. Und wir alle zusammen sind Mitglieder, also wir Landesverbände der CDH, der Bundesverband mit deinem Stammgast, hätte ich fast gesagt, Eckhard Döpfer, für uns vor allen Dingen das Lobbying in Berlin und auch weitestgehend in Brüssel betreibt. Das hat Eckhardt dir schon mal genau schon mal erklärt. Da gibt es auch die UCAP mit Sitz in Wien, die Europamacht der Lobby engmäßig. Aber Eckhardt macht eben auch Webinare mit diversen Gästen. Unter anderem warst du da, glaube ich, auch schon sogar zweimal. Oder gar noch häufiger, ich weiß es nicht. Darf auch sich um die Kommunikation mit den Mitgliedern, mit allem, was eben übergreifend ist und nicht irgendwie lokal mit beschäftigen.
Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir das auch soweit verstanden. Einmal aufgebröselt. Und wenn ich mit Mitgliedern, mit Handelsvertretern, Vertriebsunternehmern spreche und wir sprechen über das Thema CDH, kristallisiert sich immer ganz schnell eine ganz große Stärke von euch heraus. Und das ist eben die Begleitung, die Beratung eben im juristischen Bereich. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Es gibt kein Gespräch, wo das nicht irgendwie, wenn ich die Frage stelle, wie stehst du dazu, wo das nicht ganz oben irgendwie auf die Fahne geschrieben wird. Also von daher, und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns mal eine Folge machen über ein Thema mit dem Schwerpunkt so Vertragsgestaltung, weil es halt ein super wichtiges Thema ja ist im Berufsleben eines jeden Handelsvertreters oder eines jeden Vertriebsunternehmers, weil ganz viele Leitplanken da festgesetzt werden. Aber ich habe mir gedacht, ich bin eher der Software-Guy und der Medienmensch. Von dem Thema habe ich wirklich nicht so viel Ahnung. Also eine Sonderfolge, Solo-Folge wollte ich nicht darüber machen. Deswegen, lieber Philipp, lass uns beiden noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Versuch du mir mal zu erklären, worauf es so ein bisschen ankommt. Wir versetzen uns mal in die Rolle, ich mache mich jetzt selbstständig als Handelsvertreter. Und auf was sollte ich eigentlich achten? Ich habe verstanden, ich brauche im Bereich Digitalisierung brauche ich ein paar Dinge, aber rein juristisch. Komme ich zu dir in die Beratung? Was würdest du mir mal sagen? Worum geht es am Anfang eigentlich?
Tatsächlich einfach mit dem Vertragspartner, also dem zu vertretenden Unternehmen, zu klären, was die Spielregeln sein sollen. Das klingt jetzt total abstrakt und auch ein bisschen theoretisch, muss es aber gar nicht sein. Wenn man jetzt mal ins Detail einsteigt, wird sehr, sehr schnell sehr klar. Zum Beispiel würde für mich wahrscheinlich nicht ganz uninteressant sein, auf welche Geschäfte ich denn überhaupt Provision bekomme. Das wäre also eine gute Idee, das vielleicht zu regeln. Da gibt es ein Standardmodell, das zumindest in Deutschland im B2B-Warenvertrieb, B2C sieht das anders aus, aber im B2B-Warenvertrieb die Regel ist, nämlich die Bezirksvertretung. Das heißt, mir wird ein bestimmter Bezirk zugewiesen, ein Bundesland, ein Postleitzahlengebiet oder gar die ganze Republik, völlig egal. Wir verabreden, du musst dich, lieber Handelsvertreter, um dieses ganze Gebiet kümmern. Dafür kriegst du aber auch auf alles, was aus diesem Gebiet kommt, Provision.
Okay.
Das hat den Vorteil, dass sich nicht mehrere auf den Füßen herumstehen, im Wege stehen oder sonst was, sondern es eine klare Zuständigkeit gibt. Es hat einen Vorteil in der Leichtigkeit der Provisionsabrechnung. Das vertretene Unternehmen muss nur nach Postleitzahlen selektieren und alles, was da rauskommt, wird so verprovisioniert. Das bedeutet auch, dass man eigentlich, wenn man das sauber kalkuliert, wenn man eine andere Vertretungsform hätte, einen höheren Provisionssatz bräuchte. Denn natürlich ist da auch dann Geschäft dabei, das verprovisioniert wird, für das ich vielleicht nur indirekt was kann, aber indirekt auch. Standard, wenn wir Einzelhändler als betreute Kunden haben, ein Einzelhändler sieht bei seinem Nachbarn das von mir dort eingebrachte Produkt, sagt, boah, das ist ja toll und will das auch haben. Dann bin ich natürlich nicht direkt schuld, aber indirekt irgendwie schon. Und das zeigt auch den Vorteil dieser Bezirksvertretung. Wenn die sich jetzt gegenseitig kannibalisieren und der eine dem anderen Geschäft wegnimmt, ist es zumindest als Handelsvertreter nicht mal ein Schaden. Ja. Für das vertretene Unternehmen ja auch in dem Sinne nicht, weil es ja insgesamt einen größeren Absatz hoffentlich hat, als wenn nur einer von den beiden das Produkt hätte. Also eine Bezirksvertretung ist eine gute Geschichte. Das Problem ist, wenn ich die nicht explizit vereinbare, gilt qua Gesetz was anderes. Qua Gesetz kriege ich nur für die von mir vermittelten Geschäfte und unmittelbare Folgebestellungen, wie es da heißt, also Nachbestellungen desselben Produktes, nur dafür Provision.
Okay.
Und letzteres sogar auch nur, wenn ich den Kunden wirklich neu geworben habe. Für Bestandskunden, die ich am Anfang meiner Zeit übernommen habe, meiner Zeit als Handelsvertreter, nur für die von mir vermittelten Geschäfte. Nicht mal für die Folgegeschäfte. So, und deswegen ist es ganz wichtig, da irgendwie eine andere Art von Provision, die ist im Gesetz vorgesehen, aber nicht als Standardfall. Okay. Nämlich zum Beispiel diese Bezirksvertretung oder einen Kundenschutz. Gewisse Kunden sind mir zugeordnet, egal wie es zum Geschäft kommt, für die kriege ich Provision. Dafür muss ich mich dann aber eben um diesen Kundenstamm auch kümmern. Da steht also auch eine Gegenleistung dagegen. Ich kann da nicht sagen, oh, warte mal, dass Geschäfte kommen. Das käme dann nicht so gut an und wäre dann auch ein Kündigungsgrund. Also damit fängt es schon mal an.
Ja? Okay. Das heißt also, aktive Marktbearbeitung muss ich halt betreiben, ich muss Aktivitäten zeigen oder wie stelle ich mir das vor?
Richtig. Also das ist nicht so, wir reden ja hier mit und von Selbstständigen, dass das jetzt irgendwie geschuldet wird, du musst immer von 8 bis 18 Uhr oder du musst morgens um 10 bei dem und dem Kunden sein. So nicht. Aber ich muss eine Strategie haben, wie ich das mir zugewiesene Marktgebiet beim Bezirksschutz, respektive den mir zugewiesenen Kunden, Kreis beim Kundenschutz, wie ich den bearbeite. Das muss nicht Besuch sein. Das bietet sich in manchen Fällen ja vielleicht gar nicht an. Das kann über Messen laufen, das kann per E-Mail laufen, das kann per Telefon laufen. Das ist es alles gar nicht. Aber ich muss irgendwie diesen Kundenstamm auch von potenziellen Kunden bearbeiten und dafür einfach eine Strategie haben. Und wenn ich die vorlegen kann und sagen kann, so mache ich das, deswegen war ich heute noch nicht bei, oder war ich in den letzten 2 Monaten nicht bei den Kunden da hinter den 7 Bergen, sondern die mache ich später. Jetzt erstmal mache ich die prominenten Kunden, um erstmal guten Umsatz zu machen. Und danach kümmere ich mich auch um die Kleinen. Aber irgend so ein Konzept muss ich haben, wenn ich einen Bezirksschutz habe. Das ist dann mit geschuldet. Das ist sozusagen die Kehrseite, wenn man so will, dass ich mich um den gesamten Bezirk kümmern muss. Dafür bekomme ich aber auch für alles Provision. Und das ist, wie gesagt, das ganz überwiegend übliche Modell in fast allen Branchen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber fast alle haben dieses Bezirksschutz. Und den würde ich vereinbaren. Und den kann ich einfach dadurch vereinbaren, dass ich eben vertraglich vereinbare, dir ist dieses Gebiet zugewiesen als Handelsvertreter. Um dieses Gebiet musst du dich kümmern. Und dann sagt das Gesetz, wenn du sowas hast, wenn nicht nur ein Gebiet als Begrenzung, weiter darfst du nicht tätig werden, sondern als zugewiesen, um dieses Gebiet musst du dich kümmern. Dann kommt das Gesetz mit der Folge und sagt, und dann hast du auch Anspruch auf alle Provisionen von allen Kunden, die in diesem Gesetz, in diesem Gebiet ansässig sind.
Okay, das habe ich soweit verstanden. Worauf sollte ich noch achten? Wenn ich so die ersten Verträge, also was sind Pflichtbestandteile, was ist einfach wichtig, was bildet so das Grundgerüst eigentlich ab?
Ich höre ganz häufig von Mitgliedern oder auch potenziellen Mitgliedern, ich habe gar keinen Vertrag mit meiner vertretenen Firma. Was die meinen ist, ich habe keinen schriftlichen Vertrag.
Okay.
Ich habe nur eine mündliche Absprache. Dagegen spricht erstmal theoretisch sehr wenig. Solange ich die Dinge festhalte schriftlich, das kann ein E-Mail-Wechsel sein oder sonst was, irgendwie festhalte, die nicht im Vertrag stehen. Nicht im Gesetz, meine ich natürlich.
Nicht im Gesetz,
wenn ich keinen schriftlichen Vertrag habe, gilt das Gesetz.
Ja.
Das deutsche Handelsvertreterrecht, das im HGB steht, ist sehr handelsvertreterfreundlich. Insofern ist das schon mal aus Handelsvertretersicht eine gute Idee.
Okay.
Aber ich muss eben ein paar Dinge festlegen. Das eine hatten wir gerade eben schon. Wenn ich einen Gebietsschutz haben will, muss ich das irgendwie in einem E-Mail-Wechsel festhalten. Zweite Sache, die sich anbietet zu klären, ist vielleicht ein Provisionssatz.
Ja,
der steht naturgemäß auch nicht im Gesetz.
Ja.
Eine dritte Sache, die man noch klären sollte, nachdem ich den Kundenkreis, den Provisionssatz geklärt habe, ist, für welche Produkte bin ich denn überhaupt zuständig? Was darf ich vertreiben? Bei kleinen Firmen ist das vielleicht gar nicht die Frage, aber je größer die Firma wird, desto eher gibt es ja auch Unterteilungen in Bereiche. Die Frage ist, was passiert, wenn neue Produkte dazukommen? Bin ich dann auch für diese zuständig oder nicht? Das sollte ich also irgendwie mit festhalten. Und wenn ich dann noch eine Zeile in dem E-Mail-Wechsel frei habe, dann sollte ich mir nochmal über Kündigungsfristen Gedanken machen.
Ah, okay.
Ja. Weil im Gesetz stehen nur Mindestkündigungsfristen. Und die gelten sowieso, da kann man drunter nichts machen. Aber die sind naturgemäß, wie das bei Mindestfristen so ist, recht kurz. Und nämlich zum Beispiel im ersten Jahr nur einen Monat zum Monatsende.
Ja.
Und das ist natürlich gerade, wenn ich was neu aufbaue, äußerst ärgerlich, dass in dem Moment, in dem es anfängt, Spaß zu machen, weil die Kunden anfangen zu kaufen, ich dann innerhalb von kürzester Frist wieder draußen bin. Das macht dann keinen großen Spaß. Und dementsprechend ist es dann wichtig, sicherlich eine feste Vertragslaufzeit oder eine längere Kündigungsfrist zu vereinbaren, gerade wenn ich ein Gebiet neu aufbaue.
Aber rein gesetzlich wäre es in Jahr 1 nur ein Monat Kündigungsfrist, 4 Wochen, dann bin ich unter Angabe von Gründen oder kann ich das einfach so auflösen? Kann ich einfach auslösen als Hersteller, oder?
Auch als Handelsvertreter.
Ich finde ja bemerkt, klar.
Also
ja,
in beide Richtungen. Genau, es gibt kein Kündigungsschutzgesetz wie beim Arbeitnehmer oder ähnliches, sondern jederzeit kann ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung der Kündigungsfristen, entweder der gesetzlichen Mindestfristen oder wenn was vereinbart ist, eben der vereinbarten längeren Fristen gekündigt werden. Vereinbarten längeren Fristen ist deswegen wichtig. Ich lese in schriftlichen Verträgen ganz oft, erstes Jahr ist eine Probezeit und in der Probezeit Kündigungsfrist 2 Wochen. Unwirksam, ja? Albern.
Ah, okay.
Mindestkündigungsfrist laut Gesetz, ein Monat. Genau.
Okay.
So, das heißt, das kann ich dreimal in den Vertrag reinschreiben, 2 Wochen soll dann und dann gelten, ist unwirksam, weil unterhalb der Mindestkündigungsfrist. Wenn ich aber reinschreibe, auch ab dem ersten Tag ist die Kündigungsfrist 6 Monate, gilt's. Ne? Ist klar, ne? Hat keine Kollision mit der Mindestfrist, funktioniert. Ja. Und das ist halt gerade, wenn ich ein Gebiet aufbaue und vielleicht auch einen guten Kundenstamm habe, den ich da einbringe, den ich zum vertretenen Unternehmer drehe, eine gute Idee, dass der mich da nicht, wie gesagt, innerhalb kurzer Frist loswerden kann. Denn dann kriege ich zwar am Ende des Vertragsverhältnisses, wenn ich nicht selber kündige, einen Handelsvertreterausgleich in aller Regel, aber der basiert auf den Umsätzen der letzten Vertragsjahre.
Ja.
Und wenn da noch nicht viel lief, weil
es auch. Dann ist auch der Ausgleich natürlich relativ gering.
Genau, ne? Also das macht keinen Spaß, wenn man da nicht eine längere Frist vereinbart.
Okay, das heißt also Kündigungsfristen, das schon mal erst zu checken. In der Regel ist es 4 Wochen, aber das durchaus länger zu machen, gerade wenn ich schon länger auch natürlich dabei bin, mehr Volumen, mehr Wertschöpfung mit an den Tisch bringe, natürlich einen größeren Markt mitbringe. Wenn ich ein neues Produkt einführe, dann gegebenenfalls das. Was sind so Kündigungsfristen, die du in der Regel so siehst, wenn wir sagen 4 Wochen ist halt gesetzlich, was ist eigentlich so Best Practice?
In unserem Mustervertrag steht tatsächlich das halbe Jahr, das gerade eben erwähnte halbe Jahr. In einigen Branchen ergibt es, wenn es Verkaufssaisons gibt, auch Sinn, ein anderes Vertragsende zu wählen als den Monat, sondern vielleicht eben ein Verkaufssaisonende, gerade wenn, ne, bei den Textiliten gibt es ja Verkaufssaisons.
Ja. Ja.
Da ergibt das vielleicht Sinn, wenn ich irgendwie Gartenprodukte verkaufe, mag das auch Sinn ergeben, da nicht irgendwann dann rausgeworfen zu werden, während gerade mitten die Saison läuft. Für beide Seiten nebenbei bemerkt, ne? Auch das vertretene Unternehmen hat ja kein Interesse daran, mitten in der Saison ohne Handelsvertreter dazustehen.
Ja.
Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Da können wir dann auch Mitglieder sehr, sehr gerne beraten. Aber ich denke, ein halbes Jahr Vorlaufzeit ist eine gute Idee, weil beide Seiten dann Zeit haben, sich auf die neuen Umstände ohne Vertreter, respektive ohne dieses vertretene Unternehmen einzustellen.
Ja.
Aus Handelsvertretersicht man vielleicht auch die Zeit hat, sich schon mal nach einer Alternative umzuschauen. Denn das Geld ist dann ja relativ schnell weg. Ja, also klar gibt es noch nachlaufende Provisionen für all die Geschäfte, die ich bis zum Vertragsende vermittelt habe, kriege ich noch Provision. Aber es kommt halt nichts Neues mehr rein, kein neuer Anspruch.
Ja. Das verstehe ich. Kündigungsfristen habe ich soweit verstanden. Lass uns aber nochmal auf das Thema Provision eben eingehen, weil das haben wir eben so mit einem Nebensatz gesagt, man sollte die Höhe der Provision einfach im Vertrag festlegen. Das ist ja nicht immer mal so ganz trivial, so dass man mal eben sagt, so das sind jetzt die 5% und da gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Ich höre auch oftmals von Handelsvertretungen, Industrievertretungen, die ja gar nicht vielleicht am Anfang über einen Provisionssatz gehen, sondern über ein Fixum. Was für Möglichkeiten, was siehst du da so in Verträgen? Was für eine Bandbreite?
Also die Bandbreite der Provisionssätze ist extrem hoch.
Ja.
Ich weigere mich auch immer dazu, ernsthaft den Provisionssatz der
Branche. Nee, das glaube ich.
Alle Branchen geht es sowieso nicht, aber selbst in einer Branche geht es nicht, denn je nachdem, ne, bleiben wir bei der Gebietsvertretung, ob ich nun Schleswig-Holstein habe, als dünn besiedeltes Flächenland mit
oder Baden-Württemberg.
oder eben Baden-Württemberg oder Bayern macht halt einen Unterschied. Ja. Insofern ist es auch vollkommen in Ordnung und eigentlich richtig, wenn der Handelsvertreter für Schleswig-Holstein einen höheren Provisionssatz hat als der in Baden-Württemberg, schlicht und ergreifend, weil der Aufwand, den er betreiben muss, für denselben Umsatz ein anderer ist. Ja. So, das heißt, muss ich sauber als Handelsvertreter meinen Provisionssatz berechnen, ehrlich gesagt. Mhm. Einfach indem ich gucke, wie viel Geld brauche ich denn, um die benötigte Arbeit zu leisten und was werde ich in überschaubarer Zeit für ein Ziel Umsatz erreichen. Und wenn ich, und das ist halt der Teil, da muss man selber mit der Branchenerfahrung als Handelsvertreter oder zukünftiger Handelsvertreter gucken, wow, was ist denn wohl ein realistischer Umsatz mit diesem Produkt, um das es hier geht, und auf diesem Verkaufskanal, um den es hier gerade geht. Und dann kann ich natürlich sehr leicht zurücksetzen, aber das zurückrechnen, ne? Dann kann ich ja, wenn ich weiß, ich will 100.000 Euro verdienen und ich werde 2 Euro Umsatz machen, dann wird es schwierig mit den Prozenten, aber wenn ich weiß, ich mache da 500.000 Euro Umsatz, dann weiß ich, na gut, dann muss mein Provisionssatz wohl 20% sein. Das wäre ein extrem guter Provisionssatz, um das auch mal zu sagen. Allen Bereichen. In deinem Bereich Software, da habe ich auch schon 50% gesehen. In anderen Bereichen spielen wir normalerweise unterhalb der 20% in der Regel schon. Ja. Und in vielen Bereichen, wo viel Umsatz ist, viel Dreher, dann ist es auch ein einstelliger Provisionssatz. Das andere, was du angesprochen hast, ist tatsächlich für einen Neuaufbau. Ja. Da werden Fixumszahlungen durchaus vereinbart. Das ist auch durchaus üblich, wenn nicht eine gewisse Mindestvertragslaufzeit vereinbart wird. Das Thema hatten wir ja gerade eben schon mal. Es geht eigentlich ja darum, meine Aufbauarbeit abzusichern. Ich baue ein Gebiet für ein Produkt neu auf und die Gefahr ist, dass ich, bevor es ans Ernten geht, am Ende des Sähvorganges entsorgt werde, um das mal so etwas unfreundlich auszudrücken. Und das kann ich ja auf zweierlei Weisen ausschließen. Das kann ich einmal über eine Mindestvertragslaufzeit ausschließen. Das mag dem einen oder anderen Unternehmen, das einfach vielleicht ja auch, wenn es je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, gar nicht in der Lage ist, für eine längere Zeit ein Fixum zu bezahlen, bevor nicht irgendwelche Umsätze hineinkommen, der angenehmere Weg sein. Oder aber ich bezahle tatsächlich für das erste halbe Jahr, das sehe ich am häufigsten. Ich habe aber auch schon mal für das erste Jahr gesehen. Okay. Ich habe sogar auch schon für 2 Jahre gesehen, aber da wird es dann ganz selten, einen gewissen monatlichen Mindestbetrag, der zumindest die Kosten des Handelsvertreters deckt. Ja. Denn das andere Modell, das zuerst vorgestellte, lange Vertragslaufzeit sichern, funktioniert natürlich auch nur, wenn der Handelsvertreter sich selber irgendwie während dieser Aufbauphase über andere Vertretungen oder
was er irgendwie über sein Portfolio muss er sich finanzieren.
Ja. So ist es, ne? Also insofern ist das dann wirklich reine Verhandlungssache. Und es gibt auch sicherlich Firmen, die zu Recht sagen, Fixum haben wir noch nie bezahlt, das machen wir nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich bei der Vertragseinführung, bei einer Einführung eines neuen Produktes ins Vertragsgebiet, ich würde sogar sagen, üblich. Und wenn man das nicht durchkriegt, dann muss man, wie gesagt, bitte mindestens eine andere Art der Absicherung, sprich eine Mindestvertragslaufzeit.
Okay, das ist soweit verstanden. Okay,
dazu vielleicht ein Punkt noch, weil Mindestvertragslaufzeit, da kommt immer ein Gegenargument natürlich von den vertretenen Unternehmen. Ja, aber wenn sie ganz miserabel sind und das Gebiet überhaupt nicht bearbeiten, wenn sie einfach nur in der Hängematte liegen und nichts tun, eine fristlose, außerordentliche Kündigung wegen Vertragsbruch, und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang besprochen hatten.
Die Aktivitäten zu zeigen.
Genau, eine Bezirksvertretung setzt da voraus, dass ich habe auch eine Betreuungspflicht dann, nicht nur ein Betreuungsrecht. Ja. Und dementsprechend wäre das natürlich nach einer Abmahnung durchaus ein außerordentlicher und damit auch fristloser Kündigungsgrund. Das heißt, diese Angst kann man den vertretenen Unternehmen nehmen. Wenn ich die silbernen Löffel klaue, dann wird er mich auch früher als in der vereinbarten Vertragslaufzeit los. Aber eben nur dann. Ich muss die silbernen Löffel geklaut haben, respektive das Gebiet nicht betreut haben oder ähnliches, damit er mich früher loswerden kann.
Okay, auch ein wichtiger Aspekt. Wie sieht das denn eigentlich aus mit Exklusivität, Wettbewerb, solche Geschichten? Ich darf doch als Handelsvertreter auch, also nicht für ein konkurrierendes Unternehmen, auch gleichzeitig parallel unterwegs sein. Muss da was vertraglich stärker festgesetzt werden? Muss man da irgendwo drauf eingehen? Muss ich selbst besser beschreiben, für was ich tätig bin? Oder wie wird das geregelt?
Letzteres ist eine gute Idee. Erstmal zur Rechtslage. nach dem deutschen Gesetz und übrigens allen in der EU geltenden Handelsvertreterrechten, das ist in der ganzen EU gleich, ist Wettbewerb tatsächlich dem Handelsvertreter von Gesetzes wegen verboten. Ich darf nicht zwei konkurrierende Unternehmen vertreten von Gesetzes wegen. Das heißt, das muss auch nicht vereinbart werden, das gilt. Vereinbart werden müsste allenfalls, wenn das nicht gilt. Ja, und das kann einmal ganz generell gelten. Also wir haben größere Vertretungen, um die sich die vertretenen Unternehmen reißen. Und da die in ihrer Branche teilweise oder fast immer irgendwelche Überschneidungen haben, machen die zur Bedingung und können das, weil sie so gut im Markt sind. Ich unterschreibe einen Vertrag nur, wenn drin steht, dass das Konkurrenzverbot für mich nicht gilt. Ah. Das kann man machen. Dafür braucht man aber eine gewisse Marktmacht, dass das vertretene Unternehmen dazu bereit ist. Ne? Aber das kann man machen. Aber ein Zwischending, und das ist das, was du gerade eben angedeutet hast, so habe ich es jedenfalls interpretiert, ein Zwischending ist eine gute Sache, dass man nämlich ganz genau vertraglich vereinbart, was heißt denn Konkurrenz in unserem Falle? Ja, der DOB, also Damenoberbekleidungsvertreter, nehme ich immer gerne als mein Beispiel, weil das weiße T-Shirt hat jede Marke im Programm. Ja, also wir haben immer ein Konkurrenzproblem, wenn ich so sehe, wenn ich Damenoberbekleidung habe, habe ich per se ein Konkurrenzproblem. So, und wenn ich dann natürlich regeln kann, ich darf keine Jeans vertreten, weil du meine Jeansvertretung bist, aber andere Hosen darf ich vertreten, ist das schon mal viel wert.
Ja.
Ja. Und wenn ich dann vielleicht so noch einen Passus reinkriege, geringfügige Überschneidungen bis zu 4 oder 5 Produkte oder irgendwie sowas, das sollte ich dann auch definieren, was denn geringfügige Überschneidung ist, darf ich sogar auch. Denn natürlich hat auch die Stoffhosenvertretung vielleicht, um modisch zu sein und auch jüngere Leute anzusprechen, hätte mein Vater gesagt, ich befürchte, heute ist das mit jüngeren Leuten mit Jeans nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal. Nee. Aber dann vielleicht auch 2 Jeans mit in dem restlichen Anzughosenprogramm oder ähnliches. Und dann zu haben, erstens, alles außer Jeans darf ich und zweitens, 2, 3 Jeans dürfen auch drin sein, das passt schon. Ja. Das hilft mir dann natürlich sehr weiter. Ansonsten ist der Trick, das hat nichts mit Vertragsgestaltung zu tun, bitte, bitte offen kommunizieren. Ja, also ganz viele, die das Gefühl haben, das könnte ein Konkurrenzproblem sein, verschweigen die anderen Vertretungen. Das erlebe ich leider häufiger. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Denn das in der Regel kriegen die vertretenen Unternehmen mit, welche anderen Unternehmen vom Handelsvertreter mitvertreten werden. Ob über eine Homepage, die vorhanden ist, aber selbst wenn die nicht vorhanden ist, über irgendwelche Kundenkontakte auf Messen, irgendwie kriegen die das mit.
Ja.
Und in der Regel legen dann die gut beratenden vertretenen Unternehmen, die gerade mit dem Handelsvertreter zufrieden sind oder eigentlich gar nichts dagegen haben, dass da Konkurrenzvertretung gemacht wird, am Rande irgendwie kleine Überschneidung, legen sich diese Info irgendwo in die Schublade. Und wann immer sie den Handelsvertreter billig loswerden wollen, holen sie diese Info raus und sagen, oh, gestern habe ich das erste Mal gesehen, du hast ja da das und das. So. Und dann kann das der Handelsvertreter 3-mal dem Richter nachher im Streitfall sagen, aber der wusste das schon seit 5 Jahren. Ich weiß genau, dass der das wusste. Wenn ich das nicht nachweisen kann, dass er es wusste, habe ich ein Problem. Denn, warum ist die Kenntnis so entscheidend? Wenn ein vertretenes Unternehmen gegen eine Konkurrenzvertretung für eine gewisse Zeit, da streiten sich die Gerichte, ob es 1 oder 2 Monate sind, aber spätestens nach 2 Monaten bin ich dann safe. Denn das vertretene Unternehmen oder die Gerichte sagen, wenn das vertretene Unternehmen 2 Monate lang nichts unternimmt, obwohl es weiß, ich habe eine Konkurrenzvertretung. Dann kann es das offensichtlich nicht so schlimm gefunden haben.
Verstehe.
Dann ist das
ist akzeptiert.
Stillschweigend genehmigt, wie du willst, ne? Oder akzeptiert, genau. Dann ist es jedenfalls kein fristloser Kündigungsgrund mehr aus heiterem Himmel, sondern wird man mich also so nicht billig los. Und deswegen, gerade wenn die Zeiten so sind, dass man das Gefühl hat, ach, es läuft auch ganz, ganz gut mit dem vertretenen Unternehmen, oder ansonsten offensiv, indem man sagt, Mensch, aber diese Hosenvertretung macht mir den Herrenausstatter auf, in den ich bisher nie reingekommen bin mit deinen Jeans. Ja. Und über den werde ich die Möglichkeit haben, ganz andere Kundengruppen noch für deine Jeans anzusprechen, als wenn ich den nicht nehmen würde. Die Verkäufer, also die Handelsvertreter müssen unsere Hörer hier rausfinden, wie sie das am besten mit dem jeweiligen Gesprächspartner machen. Aber es ist viel, viel sinnvoller, offensiv mit sowas umzugehen und zu sagen, hier, das sind meine vertretenen Unternehmen. Ja. Und dann zu hoffen, dass in dem Zeitpunkt gerade man den Handelsvertreter nicht loswerden will, nicht einen Vorwand sucht, den Handelsvertreter billig loszuwerden. Und dann hat man kein Problem mehr mit der Konkurrenzvertretung.
Okay. Okay, spannend. Ja, macht natürlich Sinn. Also das heißt halt, Tipp von deiner Seite, wirklich mit offenem Visier da vorzugehen, wenn ich weiß, ich habe da Überschneidungen, es gibt dort, ich bin dort irgendwie in irgendeiner Form angreifbar, wenn es so wäre, ja. Also das offen auch zu spielen, zu kommunizieren, damit ich da meiner Pflicht auch nachgekommen bin. Und wenn dann nach 2 Monaten auch nichts mehr kommt, dann ist das auch alles gut. Ja.
Jedenfalls geht man es dann nicht mehr ohne Abmahnung und aus heiterem Himmel. Dann kriegt man eine Vorlaufzeit.
Ja.
Ne, und also es ist so deutlich einfacher, dann damit umzugehen. Gar keine Frage. Das ist ein Riesenvorteil.
Spannend, okay. Also das mal so zum Thema Wettbewerb. Was gibt es sonst so für Fallstricke oder so, die in so einem initialen Dokument definitiv festgehalten werden sollten? Neben Provisionssätzen, Kündigungsfristen haben wir darüber gesagt, welche Produkte eigentlich da drin sind. Gibt es sonst noch was, was sehr wichtig ist?
Wie gesagt, Gebiet noch, das war das erste.
Das Gebiet, genau.
Ansonsten bin ich eigentlich für den Normalfall mit so einer kurzen Vereinbarung sehr, sehr gut aufgestellt, weil, wie gesagt, das deutsche Gesetz sehr handelsvertreterfreundlich ist. Und die meisten Vertragsentwürfe, die dann irgendwie von der Gegenseite kommen, also will sagen von den vertretenen Unternehmen, hauptsächlich einen Zweck haben, nämlich diese ganzen für den Handelsvertreter positiven Regelungen, die nicht zwingend sind. Ne, ja. Nicht alle gesetzlichen Regelungen sind zwingend, man kann die auch vertraglich abbedingen. Wir sprachen gerade eben über Mindestkündigungsfristen, die kann ich nicht nach unten abbedingen, aber nach oben sehr wohl. Ja. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch, dass ich die vertraglich abbedingen kann, also ungültig machen kann, was im Gesetz steht. Dazu dient ein Großteil dieser schriftlichen Handelsvertreterverträge, dass einem zum Beispiel Provisionsansprüche für die nachvertragliche Zeit genommen werden. Und da muss man einfach sehr, sehr genau lesen, was man dort unterschreibt. Nicht? Wenn ich den Satz vorlese, der Handelsvertreter bekommt Provision für alle während des Vertragsverhältnisses ausgeführten Geschäfte, würde man erstmal denken, klingt doch gut. Ich meine, für was sonst? Ne? Also ja, das Gesetz sieht's aber anders. Da wird ein großer Teil der gesetzlichen Provisionsansprüche da tatsächlich ausgeschlossen, wenn es ein individueller Vertrag ist, kein Massenvertrag, kein Vordruck, wohl sogar wirksam. Nämlich das Gesetz sagt erstmal auf alles, was bis zum letzten Sekunde des Vertrages eingegangen ist, auf alle Aufträge, kriegst du auf jeden Fall schon mal Provision, unabhängig davon, wann die ausgeführt werden.
Ah, okay, gut, das ist ein maßgeblicher Unterschied.
Also gerade wenn ich im Projektgeschäft unterwegs bin. Überliest man so. Ich habe gerade eben frei zitiert, während der Vertragslaufzeit ausgeführt wurden.
Ja.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. War nur der Auftrag da oder ist das Geschäft ausgeführt worden?
Ja.
Dann kommt dazu, dass auch noch Gesetzgeber so freundlich ist zu sagen, wenn ich jetzt irgendein Projekt angeschoben habe und der Auftrag kommt sogar erst nach Ende des Handelsvertretervertrages rein, aber es ist klar, außer dem Handelsvertreter war da kein anderer mal maßgeblich dran, sondern der Kunde hat halt so lange für seine Entscheidungsfindung gebraucht, weil es durch 13 Gremien gehen musste oder was, warum auch immer das sich so verzögert hat, dann steht mir der Provisionsanspruch auch noch zu, qua Gesetz. Also qua abdingbaren Gesetz, also wenn ich nichts anderes vereinbare. Aber diese Klausel ist offensichtlich durch den gerade eben so harmlos klingenden Satz ausgeschlossen worden.
Ja, okay,
da steht ja nur alles, was bis zum Vertragsende ausgeführt wird, ist provisionspflichtig. Also das sind so die Kleinigkeiten, wo man, wenn man so einen Vertrag vorgelegt kriegt, wirklich jemanden drüber gucken lassen sollte, der nicht zum allerersten Mal einen Handelsvertretervertrag liest, weil das sind so Klauseln, auch der Kollege Rechtsanwalt, der sich hauptsächlich mit Ehescheidungen befasst oder was weiß ich, der wird das nicht sehen.
Der wird das nicht sehen, ne, das ist richtig. Ja, klar. Ja. Aber bleiben wir mal kurz nochmal bei dem Fall, weil das ist ja durchaus gerade bei Industrievertretung oder technischer Vertrieb. Projektgeschäft ist ja oftmals da irgendwie gesetzt. Ich schiebe Projekte an, wo ein Sales Cycle 2, 3, 4 Jahre irgendwie ist. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt nach einem Jahr da raus, aber ich habe es maßgeblich angeschoben, weil die Angebotsphase und da war schon der Stempel drunter. Das wird aber jetzt irgendwann in der Zukunft umgesetzt, aber ich bin ja raus aus dem Game. Wie erfahre ich denn davon, dass ich noch den Anspruch habe? Oder ist es dann meine Pflicht, hinterherzugehen nach 3 Jahren? Oder wie stelle ich mir das rein praktisch vor? Oder gibt es ja immer mal ein bisschen Unterschied zwischen was im Gesetz?
Absolut.
Aber wie macht man es dann?
Also in der Theorie, aber keine Angst, ich komme auch gleich zur Praxis.
Gut.
In der Theorie ist es so, dass das vertretene Unternehmen das ordnungsgemäß abrechnen müsste. Das heißt, das müsste mir als Handelsvertreter auch nach dem Vertragsende noch so lange Provisionsabrechnungen schicken.
In der Theorie.
Bis das letzte von mir angeschobene Geschäft tatsächlich komplett ausgeführt und alles ausgeliefert worden
ist. In der Theorie sagt die Frau Buchhalterin, Frau Meier zum Geschäftsführer, wissen Sie was, Herr Kewe, vor 3 Jahren war der bei uns, der kriegt jetzt noch eine Provision. Genau.
Ein gut organisiertes und rechtstreues Unternehmen würde das so machen. Es gibt solche, man soll es nicht glauben, die gibt es tatsächlich. Aber wir Juristen haben ja eine echte Berufskrankheit. Wir sehen immer nur die Sachen, die schieflaufen. Okay. Dementsprechend habe ich da auch andere Erfahrungen. Und da hilft nur eins, den Kundenkontakt halten. Das ist auch noch ein anderes Thema, über das wir gleich nochmal sprechen können, nämlich nachvertragliche Wettbewerbsverbote. Aber eigentlich muss ich versuchen, mit dem Kunden in Kontakt zu stehen, selbst wenn der Vertrag beendet ist und ich weiß, da ist noch ein Projekt am Laufen, dass ich über den Kunden mitkriege, was ist denn da jetzt passiert? Also erstens, hast du den Auftrag überhaupt erteilt und zweitens dann auch, wurde er mittlerweile auch ausgeführt, weil die Fälligkeit der Provision ist ja in aller Regel erst mit Ausführung des Geschäfts, also sprich mit Warenlieferung respektive vielleicht sogar erst mit Bezahlung durch den Kunden.
Ja.
Das ist tatsächlich ein Punkt, nachvertraglich, wenn das Vertrauen nicht ganz groß ist, sollte ich den Kunden im Auge behalten.
Okay, ja, spannend. War mir jetzt auch so irgendwie neu, da macht natürlich total viel Sinn. Klar, darüber weiter nachzudenken. Okay, das ist also Fallstrick in diese Richtung. Was gibt's noch bei der Gestaltung von Neuverträgen?
Also ich hatte gerade eben ja ganz kurz schon in diesem Zusammenhang, so kommt man von Hölzchen auf Stöckchen, das nachvertragliche Wettbewerbsverbot angesprochen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das Handelsvertreterrecht in der EU nicht überall gleich ist. Insofern würde ich da wirklich auch gerne nochmal 2, 3 Sätze zu sagen. Wir wissen wahrscheinlich alle, wer nicht erfährt es jetzt, dass es eine EU-Richtlinie gibt zum Handelsvertreterrecht, die alle EU-Länder umsetzen mussten und umgesetzt haben. Sprich, in allen oder in irgendeinem Gesetz eines jeden Mitgliedstaates der EU sind Regelungen zum Handelsvertreterrecht nun vorhanden. Und diese EU-Richtlinie gibt Mindeststandards vor, die eingehalten werden müssen. Soweit, so gut. Erster Einwand, es macht trotzdem Unterschied, ob ich italienisches Recht oder deutsches Recht anwenden lasse. Gar nicht so sehr, weil das italienische Recht so viel schlechter wäre, ist es tatsächlich auch, erkläre ich gleich warum. Ja. Aber schon alleine, weil es ja nur Sinn ergibt, italienisches Recht anzuwenden, wenn ich auch italienische Richter darüber entscheiden lasse im Streitfall. Und in Italien will keiner vor Gericht sein.
Okay.
Einfach weil die Prozesse, nicht weil sie ungerechter wären oder die Richter dort schlechter oder so, aber die Prozesse ziehen sich furchtbar lang. Also wir haben tatsächlich in Deutschland ein Gerichtssystem, das im europäischen Vergleich schnell ist.
Wirklich?
Okay. Das glaubt man nicht, wenn man mal so ein Verfahren mitgemacht hat und weiß, dass die erste Instanz ein Jahr und die zweite dann nochmal 2 Jahre dauert oder so. Deswegen wird so viel verglichen, um das zu beschleunigen und das abzukürzen.
Ja.
Aber tatsächlich ist im europäischen Vergleich das deutsche Rechtssystem sehr schnell, gerade im Bereich Handelsrecht.
Wahnsinn, in dem Bereich sind wir gut.
Also ich habe, wie du vorhin erwähntest, vor 20 Jahren bei der CDH angefangen.
Ja.
Ich betreue noch 2 Fälle, die in Italien anhängig sind, meiner Vorgängerin. Es waren mal mehr, aber 2 sind noch übrig.
Okay, okay.
Also Wahnsinn. Das ist als Extrembeispiel, das passt auch so schön, weil es ja so schön auf unser Stereotypenbilder von italienischer Lebensart gilt.
Passt.
Aber es ist tatsächlich, das liegt auch im System, weil dort unendlich lange Zeugen benannt werden können, während in Deutschland der Richter gucken kann, ist denn der Zeuge überhaupt wahrscheinlich irgendwie zuträglich zur Klärung des Falls, kann ich in Italien meine Großmutter benennen und der Richter muss sie hören. Und das kann natürlich das Ganze sehr, sehr verzögern. Da können die Richter gar nichts für.
Ja, verstehe.
Deswegen, also das ist der eine Unterschied. Und der andere Unterschied ist, dass diese EU-Richtlinie regelt eben nicht alles. Die regelt nur punktuell. Und alles, was in der Richtlinie nicht geregelt ist, kann eben auch anders dann im Gesetz stehen. Und da sind die großen Unterschiede. Und dafür ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot ein schönes Beispiel. Denn die EU-Richtlinie regelt das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Die EU, ja, du guckst jetzt so, was redet der für Blödsinn? Weißt ja doch, was der erzählt. Diese Richtlinie regelt, dass ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot nur für eine Dauer von bis zu 2 Jahren vereinbart werden darf, nachvertraglich. Okay. Und nur bezüglich der Produkte und des Kundenkreises, den wir vorher definiert haben.
Ja,
okay. Also wenn ich für den Norden Deutschlands zuständig war, darf ich danach trotz nachvertraglichem Wettbewerbsverbot in Bayern tätig werden. Das ist gar kein Problem, weil anderer Kundenkreis.
Okay.
Soweit ist es EU-weit gleich. Was die Richtlinie nicht regelt, ist, kriege ich dafür eine Entschädigung? Nach deutschem Recht kriege ich dafür nämlich, wenn ich ein solches nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbare, eine Entschädigung dafür, dass ich ja nicht bei einer Konkurrenz dann Provision verdienen kann.
Ja.
Und zwar in erheblichem Maße, nämlich für jeden Monat, den dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot gilt, zumindest die Hälfte der durchschnittlichen Monatsprovision, die ich in den 3 Jahren davor verdient habe.
Ah, okay.
Also sprich, ich kriege im Jahr immerhin eine halbe Jahresprovision auf die Monate verteilt, ausgezahlt.
Okay.
Nach deutschem Recht.
Dänemark
gehe, wenn ich in die Niederlande gehe, um nur mal hier so meine Nachbarstaaten anzusprechen, hier oben im Norden, gibt es diese Regelung nicht.
Okay.
Dann kriege ich nichts, null, gar nichts. Ja.
Stimmt.
Hab aber trotzdem die Gelegenheit verloren, mit meinen Kunden Kontakt zu halten, die für eine Zeit, in der ich vielleicht keine passende Vertretung habe, trotzdem warm zu halten für den Moment, wenn ich wieder eine passende Vertretung gefunden habe.
Ja.
Und darf es eben auch gar nicht. So, und das führt zu einer komischen Situation. Zum einen sollte man sich sehr genau überlegen, ob man so ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart, wie das gilt nicht von allein, das muss man vereinbaren. Ob man das vereinbart, das sollte man sich sehr, sehr genau überlegen, insbesondere wenn man noch nicht kurz vor der Rente steht. So zum Rentenbeginn mag das ja eine ganz witzige Geschichte sein, wenn man aufhören wollte und dann noch eine Entschädigung zusätzlich zu Ausgleich und allem anderen kriegt. Aber es führt auch dazu, dass wenn ich ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbare, versucht das vertretene Unternehmen, das gut beraten ist, das irgendwie für ein halbes Jahr oder so zu vereinbaren. Weil bis dahin ist der Kundenkontakt zumindest insofern aufgebraucht, als dass der Nachfolger, den ich als vertretenes Unternehmen habe, den Kundenkontakt herstellen konnte und dann ist für mich als Altvertreter nicht mehr so einfach, ist, den Kunden zu drehen, als wenn da noch gar keine Kundenbeziehung da wäre. Das heißt, in den meisten Branchen reicht ein halbes Jahr Wettbewerbsverbot, da zahle ich halt nochmal eine Vierteljahresprovision, das ist viel Geld, aber es ist eben nur eine Vierteljahresprovision. Deswegen ist die pervers klingt vielleicht zu hart, aber die Wirklichkeit, dass aus Handelsvertretersicht man dann eigentlich, wenn man schon eins vereinbart, gerne ein zweijähriges nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Das ist die maximale Länge, wie gesagt. Vor allem, also, dann kriegt man immerhin noch mal eine ganze Jahresprovision Entschädigung.
Ja.
Und der Kundenkontakt ist nach einem halben Jahr eh weg.
Der
Produktbezogene jedenfalls. So, dann kann ich es auch noch 1,5 Jahre länger machen.
Okay.
Ich werde wahrscheinlich jetzt wieder irgendwie von 2, 3 Mitgliedern hören, das ist bei uns aber doch ganz anders. Bei uns ist der Warenzyklus eh so lang, dass ein halbes Jahr da nichts ist. Ja, das stimmt.
Das kann
aber
sein.
So für den Standardfall ist das so eine passende Überlegung.
Genau. Okay, spannend. War mir so auch noch nicht bewusst also nachvertraglich. Okay, das sind so die, mal ganz jetzt praktisch mal gefragt, wenn ich jetzt ein Handelsvertreter bin, ich steige neu ein, bringe ich eigentlich so einen Vertrag, versuche ich immer, den mit an den Tisch zu bringen? Sollte das erstmal meine Zielsetzung sein, dass ich für mich mein Gerüst habe und das auf den Tisch lege?
Es kann zumindest nichts schaden. Gerade wenn ich eben einen Vertrag habe, der sich im Wesentlichen am deutschen Recht orientiert, das wie gesagt in fast allen Fällen Handelsvertreter freundlicher ist als die meisten anderen Rechte weltweit, kann man sagen. Also außer man ist in Saudi-Arabien tätig, dann schützt einen das saudi-arabische Handelsvertreterrecht tatsächlich, wenn man dort vor Ort ist, Auswärtige schon wieder nicht mehr, doch besser als das deutsche. Aber ansonsten ist mir tatsächlich in dem, was ich so mitkriege, noch kein anderes Recht aufgefallen, das durchweg besser ist als das deutsche. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aus Handelsvertretersicht.
Ja.
Es gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel sieht das französische und damit auch das belgische Handelsvertreterrecht eine Ausgleichszahlung zu, die sehr schnell 2 Jahresprovisionen beträgt, während das Maximum beim deutschen Ausgleich 1 Jahresprovision ist. Ja, also da merkt man schon einen Unterschied, ob ich 1 oder 2 Jahresprovisionen kriege, ist schon ein Unterschied. Aber dafür hat das französische Recht halt viele andere Macken, die das das Deutsche nicht so hat, die dann halt während des Laufes des Vertrages. Aber zum Beispiel, ne, wenn ein französisches Unternehmen unbedingt französisches Recht vereinbaren will, kann man darüber durchaus nachdenken. Ja. Grundsätzlich ist das deutsche Recht eigentlich ganz vorteilhaft für den Handelsvertreter. Dann sollte ich eben versuchen, wirklich einen Handelsvertretervertrag vorzulegen, der letzten Endes nur das deutsche Recht wiederholt, wenn man ein bisschen Seiten füllen will und meint, ja, man brauche mehr als eine Seite oder sonst eben diesen Einseiter, über den wir am Anfang gesprochen haben. Wirklich, ja, nur die drei Punkte, die im Handelsvertreterrecht nicht oder nicht so günstig wie Kündigungsfrist geregelt sind, die zu besprechen und den Rest so zu lassen. Das hat den Riesenvorteil, dass die vertretenen Unternehmen auch durchaus unbewusst, wie man dann bei der Diskussion über den Vertragsentwurf oft merkt, einfach Muster vorgelegt kriegen von ihren Anwälten oder bei einer größeren Firma von Rechtsabteilung, die so super einseitig sind, dass es einfach als Handelsvertreter keinen Spaß macht. Und dann muss ich sehr viel Zeit investieren, um diese Klauseln herauszudiskutieren wieder. Und vielleicht gelingt es mir auch nicht bei allen. Insofern ist natürlich der erste Auftritt als Handelsvertreter, guck mal, ich habe hier einen super kurzen, schlanken Vertrag.
Genau.
Ist doch super, müssen wir gar nicht so furchtbar viel regeln, machen wir hier. Das ist natürlich ein toller Ansatz und oft gelingt das dann.
Okay, sehr schön. Gut, das haben wir soweit verstanden. Also erste Verträge, wenn ich die Geschäftsbeziehung überhaupt anbahne. Jetzt ist es aber so, im Zeitraum in so einer Beziehung kann ja auch ein bisschen was irgendwie passieren. Sind Verträge, sind die immer in Stein gemeißelt? Gibt es dann Anpassungen nach einer gewissen Zeit? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich 10 Jahre mit dem Hersteller zusammenarbeite? Ich habe vor 10 Jahren mal einen Provisionssatz vereinbart. Ist der immer so? Kann ich irgendwas nachverhandeln? Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Gibt es da was?
Also grundsätzlich gilt, wie der alte Lateiner sagte, pacta sunt servanda, eine Sache, die wir Juristen im ersten Semester lernen, also Verträge gelten. Man könnte auch gelten ewig oder bis zur Kündigung. Also will sagen, einseitig kann man normalerweise, außer es ist im Vertrag halt irgendwas anderes geregelt, nichts ändern. Insofern auch vorsichtig. Ich habe tatsächlich schon, sehe sie auch in letzter Zeit häufiger, Verträge gesehen, wo dann irgendwie das vertretene Unternehmen sich versucht auszubedingen, dass es einseitig die Provisionssätze ändern könnte.
Okay.
Ich habe Zweifel, ob diese Klausel überhaupt wirksam wäre, aber man muss jetzt ja vielleicht auf diesen Streit gar nicht erst ankommen lassen. Rein theoretisch kann man natürlich in einen Vertrag reinschreiben, unter den und den Bedingungen kann es die und die Anpassung geben. Sowas kann man natürlich reinschreiben. Ansonsten gilt ganz generell, sobald beide Seiten nicken, kann ich jegliche Vertragsänderung vornehmen. Ja, also wichtig ist, ich muss die andere Seite überzeugen, dass dieser Provisionssatz nicht mehr angemessen ist. Das gilt für beide Seiten. Oft kommen auch die vertretenen Unternehmen und sagen, wow, wir hatten so eine Preisspirale hier in unserer Branche, die so weit über der allgemeinen Inflation liegt. Eigentlich hast du jetzt ein bisschen zu viel, ja. Und dann rate ich nur immer dazu, dann zumindest zu vereinbaren, okay, wir können jetzt den Provisionssatz senken in diesem Beispiel. Andersrum wäre es natürlich genauso denkbar. Aber dann auch nur, solange die Preise so hoch bleiben, wenn die Preise jetzt irgendwann wieder fallen, weil das ist dann ja auch nicht ungewöhnlich, wenn die so super hoch gehen, können sie auch bald wieder fallen, dann muss bitte der Provisionssatz auch wieder in die andere Richtung angepasst werden. Mhm. Ja, dass man sowas dann damit einbaut. Aber auch da empfiehlt sich dann einfach eine Beratung. Aber wie gesagt, wenn beide Seiten nicken, dann kann man vereinbaren, was man fast vereinbaren muss. So, es gibt noch so eine kleine Grenze, die nennt sich Sittenwidrigkeit. Aber ansonsten kann man vereinbaren, was man will.
Was sind denn so die Top 3 Streitpunkte, die immer wieder bei euch auf dem Tisch liegen? Warum rufen Leute euch an? Warum sagt jemand, Philipp, hilf mir mal, ich habe hier ein Thema?
Also natürlich, vor allen Dingen, wenn es ums Geld geht, gar keine Frage. Das sind einmal, wenn vertretene Unternehmen versuchen, Kunden zu entziehen, also irgendwie auf die Idee kommen, mal dieser Kunde geht so durch die Decke, den ernennen wir jetzt zum Direktionskunden oder wie immer das dann heißt, da gibt es 1000 Begriffe für, aber jedenfalls für einen Kunden, der direkt vom Innendienst betreut wird, weil der ist so wichtig, da machen wir einen Key-Account draus.
Ein strategischer Kunde, ein Key-Account, okay.
Ja, genau, ne? Ja. Können sie ja machen, aber das ändert ja erstmal nichts an der Provision und das ist oft halt der Streitpunkt, dass wir dann eben diskutieren müssen mit der Gegenseite. Wenn ihr meint, dass ihr das besser direkt könnt, dann müssen wir aber entweder irgendwie für den, dass wir ihn aufgeben, eine Abfindung kriegen. Das ist für den Handelsvertreter meines Erachtens die schlechteste Lösung. Oder aber irgendwie einen reduzierten Provisionssatz oder sonst was. Also das ist dann auch reine Verhandlungssache. Auch da gilt, einseitig kann das vertretene Unternehmen das, wenn es nicht im Vertrag vorgesehen ist, nicht tun. Die zweite Sache, die eigentlich regelmäßige Streitpunkte sind, sind Provisionen für Gutschriften oder nicht ausgelieferte Ware. Ja. Auch da ist das deutsche Gesetz sehr, sehr handelsvertreterfreundlich, meines Erachtens aber auch angemessen. Denn das deutsche Gesetz sagt, der Handelsvertreter hat ja mit der Vermittlung des Auftrages alles getan, was er tun konnte. Danach ist es nicht mehr in seiner Macht.
Ja.
Damit hat er also eigentlich auch seine Provision schon verdient. Die ist zwar dann noch nicht fällig, aber in dem Moment, in dem das vertretene Unternehmen sagt, diesen Auftrag will ich auch annehmen, den will ich ausführen, also idealerweise eine Auftragsbestätigung rausschickt, in dem Moment ist das Risiko komplett beim vertretenen Unternehmen. Der Handelsvertreter trägt bis zu dem Punkt das Risiko, weil rein theoretisch kann das, also erstens kann der Kunde sagen, du hast dich jetzt zwar rührend um mich gekümmert, aber ich bestelle trotzdem nichts. Ja. Zweitens kann das vertretene Unternehmen sagen, ganz toller Auftrag, aber wir haben da gestern schon genauso einen großen reinbekommen, deswegen haben wir die Produktionskapazität nicht, können wir leider nicht bestätigen. Ja. Das ist alles das Risiko des Handelsvertreters. Aber wenn dann einmal der Auftrag angenommen und bestätigt ist, dann ist das Risiko beim vertretenen Unternehmen. Außer es ist irgendwie wirklich höhere Gewalt, für die der Unternehmer beim besten Willen nichts konnte. Sprich, wenn dann irgendwie der Auftrag nicht oder nicht so, wie er abgeschlossen wurde, ausgeführt wurde, steht dem Handelsvertreter trotzdem die Provision zu. Bis auf ganz, ganz geringe, wenige Ausnahmefälle, die ich praktisch noch nicht erlebt habe.
Okay.
Also nur aus der Literatur kenne, weil eigentlich fast alles, was so passieren kann, auch an dem, was dann oft als höhere Gewalt betrachtet wird, Sache des vertretenen Unternehmens ist. Nicht? Wenn der einen Spediteur beauftragt, der zwischendurch einen Unfall baut und deswegen die Ware untergeht, er hat diesen offensichtlich unzuverlässigen Spediteur beauftragt. Also er hätte ja jemand anderen beauftragen können. Wenn die Lieferkette nicht eingehalten wird, weil das Land irgendwie jetzt ein Embargo hat oder so, ja, dann hätte er halt seine Lieferkette anders aufbauen müssen und zwei Ersatzlieferanten in der Hinterhand haben müssen und so weiter. Also
okay, verstehe.
Du siehst schon, dass diese Schwelle ist sehr, sehr hoch, dass ich da meinen Provisionsanspruch wieder verliere, wenn der vertretene Unternehmer die Ware nicht ausliefert oder Reklamationen schlechte Ware ausliefert und deswegen die Ware zurückgegeben wird im Rahmen der Gewährleistung. Das ändert am Provisionsanspruch des Handelsvertreters nichts.
Okay.
Das sehen aber die vertretenen Unternehmen oft anders. Aber
wir sind anders.
Dann gilt das
Gesetz. Verstehe ich. Was ist beim einfachsten Fall? Zahlungsunfähigkeit vom Kunden. Also ich habe einen Auftrag.
Ja.
Auftrag, ich möchte hier was haben, aber dann gehe ich in die Insolvenz. Das heißt, vertretenes Unternehmen bekommt keinen Umsatz rein. Bleibt der Provisionsanspruch trotzdem bestehen? Also ist das Risiko beim vertretenen Unternehmen dann weiterhin?
Bei dem Fall, wie du ihn jetzt gerade ausgestaltet hast, ganz klar nein. Das ist tatsächlich das einzige Mal, dass der Handelsvertreter außer der höheren Gewalt, die ich gerade eben gesagt habe, die es de facto nicht gibt, noch wieder in die Haftung hineingerät nach der AB. Das ist tatsächlich, dass feststeht, dass der Kunde nicht zahlt.
Ja.
Das feststeht, habe ich deswegen so betont. In einem Fall einer Insolvenz, denke ich, kann man sagen, okay, rein theoretisch kriege ich da zwar noch irgendeine kleine Quote, auf die dann mir auch die Provision zustünde, aber da rate ich auch immer und sage, ja, komm, jetzt ist in Ordnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass da eine 100%-Quote rauskommt, dürfte bei null liegen. Ja. Und also in dem Fall ja. Aber ganz oft habe ich Fälle, wo dann eben es heißt, naja, der Kunde hat auf die Rechnung nicht bezahlt, hat auf die zweite Mahnung nicht bezahlt. Deswegen bitte sehr, belasten wir dir wieder die Provision. Nee, nur weil der Kunde sich totstellt, solange der noch solvent ist, steht ja noch nicht fest, dass er nicht zahlt. Und die Mahnroutine wiederum ist Sache des vertretenen Unternehmens. Ja? Und da gilt es dann wieder aus vertretener Unternehmenssicht eine sinnvolle Regelung. Im Vertrag, wie gesagt, aus vertretener Unternehmenssicht ist dann sowas wie, wenn eine Auskunftei, also Kreditreform, Bürgel, wie sie alle heißen, wenn die mir sagt, das hat keinen Sinn, im Geld noch hinterherzulaufen, steht kurz vor der Insolvenz, dann muss ich kein Verfahren mehr anstrengen und dann ist auch deine Provision weg. Aber selbst das müsste vertraglich vereinbart werden, weil per se steht es ja noch nicht fest, dass der Kunde nicht zahlt. Und damit habe ich noch den Provisionsanspruch, müsste nur damit rechnen, dass wenn dann wirklich feststeht, der Kunde fällt aus, dann muss ich die entsprechende Provision zurückzahlen.
Okay, gut, auch verstanden. Auch wieder was Neues für mich. Sehr, sehr spannend. Vielleicht mal abschließend. Jetzt ist ja immer so ein Thema Streitigkeiten. Ja, gerade im B2B-Bereich, man ist sich nicht immer einig. Das gehört irgendwie mit dazu. Das kennen wir irgendwie alles. eine Stufe dann zu gehen, einen Juristen mit an den Tisch zu holen, ist ja immer so ein nächster Schritt. Wie agiere ich denn am besten mit euch, wenn ich jetzt merke, ich habe ein Thema mit einem meiner Hersteller, mit meinen Lieferanten, hole ich euch sofort mit rein, mache ich das im Hintergrund, setzt man sich sofort mit an den Tisch. Weißt du, worauf ich hinaus will? Kann ich sofort mit der Bazooka schießen oder wie sollte ich da irgendwie auch rangehen? Weil es ist ja immer Kommunikation, auch mit meinen, ne, sobald ich ja einmal, so stelle ich mir das vor, einen Juristen mit rannehme, passiert in meiner Beziehung was. Das habe ich in einer Kundenbeziehung, das habe ich in einer Lieferantenbeziehung, weil da ist was irgendwie geschädigt. So, was ist von eurer Seite, was ist so dein Rat? Wie gehe ich am besten vor?
Du kennst die Standardantwort des Juristen.
Ja,
kommt drauf an. Also tatsächlich grundsätzlich, wenn das Mitglied nicht so recht weiß, wie es seinen Gesprächspartner einzuordnen hat, ob das ein Choleriker ist, der sofort völlig dicht macht, wenn ein Anwalt schreibt, oder ob das einer ist, der sich mit den Argumenten beschäftigt und so. Wenn es das nicht weiß, dann rate ich immer dazu, das erste Schreiben nach einer Beratung mit uns, also lass dich von uns beraten, aber das erste Schreiben mach noch selber. Und wenn das Mitglied sich das nicht zutraut, dann biete ich an oder bieten wir an, dass wir dieses Schreiben natürlich gerne, bevor er es absendet, bevor er die Mail wegschickt oder so, nochmal durchlesen, ob das wirklich alles schlüssig dargestellt ist. Zur Not formulieren wir es auch fürs Mitglied. Finde ich nur nicht so ideal, nicht weil ich mich um die Arbeit drücken will, sondern weil man das natürlich merkt, ob da ein anderer Mensch geschrieben hat oder
ne? Also ja, klar. Zumal man hat ja vorher schon mal Kommunikation irgendwie miteinander und das hörte sich anders an.
Ja. Also deswegen, mein Tipp wäre dann immer, schreib erstmal selber gerne in Abstimmung mit uns oder sinnvollerweise in Abstimmung mit uns, damit die richtigen Argumente drin sind, aber eben mit deinen Worten. Dann hat es noch einen zweiten Vorteil, man hat eine Eskalationsstufe mehr. Wenn ich selber schreibe und merke, da kommt nichts zurück und der ignoriert das einfach oder ähnliches, dann kann ich als nächste Eskalationsstufe den Anwaltsbrief vom Verband ziehen. Denn danach bleibt ja nicht mehr viel. Wenn er auch auf uns nicht reagiert, dann bleibt irgendwann nur noch der Schritt zur Klage oder der Schritt zu sagen, ich lasse das liegen, Verjährungsfrist sind 3 Jahre. Wenn nichts Kürzeres vereinbart ist, da sind wir wieder bei den Verträgen. Aber die nächsten 3 Jahre komme ich an die mir vorenthaltene Provision noch ran. Im Moment passt es gerade nicht. Ich bin auch auf diese Vertretung angewiesen. Ich will gar keinen Ärger haben. Ich lasse das jetzt mal liegen und in 2 Jahren kümmere ich mich nochmal drum. Vielleicht habe ich bis dahin auch eine Alternative in der Hinterhand, wenn das zur Kündigung führt. Ja, also das sind ja auch alles so Sachen. Daher gibt es auch Fälle, da kriege ich von Mitgliedern gesagt, schreib richtig laut, richtig unverschämt. Ich will, dass der Idiot in der Übersprungshandlung mir kündigt.
Ja, okay.
Ja, sowas gibt es natürlich auch.
Aber der
Standardfall ist erst mit unserer Beratung im Hintergrund selber versuchen, das Ganze durchzusetzen, ohne es zu eskalieren. Und man will ja das Vertragsverhältnis in aller Regel erhalten, dann ist es natürlich besser, man schreibt selber. Dann gibt es auch diese Sachen, die gibt es natürlich auch, da ist die Rechtslage nicht ganz eindeutig. Da will man vielleicht auch gar nicht, dass er seinen Anwalt einschaltet, der vertretene Unternehmer. Das spricht auch stark dagegen, dass ein Anwalt schreibt. Ja, wenn ich einen Anwaltsbrief kriege, gehe ich wahrscheinlich zu meinem Anwalt.
Zu meinem Anwalt, ja.
Also insofern, es kommt drauf an, ist leider die richtige Antwort.
Okay, ja gut, alles klar. Kann ich mit leben. Am Ende sprechen wir hier auch immer über Unternehmer, die selbst auch Verantwortung irgendwie übernehmen sollten. Okay. Am Ende des Tages aber geht es ja dann, wenn ihr eingeschaltet werdet, oftmals bei so Streitigkeiten um das Thema Ausgleichsanspruch. Und den berechnet ihr ja auch aktiv. Ich glaube, ihr berechnet so um die 100 Stück irgendwie pro Jahr. Also da ist schon ein bisschen Übung habt ihr da drin. Wie geht ihr da so vor? Wie ist die Herangehensweise? Wie berechne ich eigentlich so einen Ausgleichsanspruch? Kann ich als Softwaremensch nicht einfach eben eine schöne Excel-Tabelle bauen und die ins Netz stellen und dann läuft das schon?
Hat sogar schon einer getan.
Wirklich?
Okay. Also das gibt es schon. Insofern, wenn es nur darum ginge, die Zahlen in eine Excel-Tabelle zu schmeißen, und ehrlich gesagt machen wir dann natürlich am Ende des Tages auch nichts anderes, dann wäre es sehr einfach. Die entscheidende Frage ist ja, welche Zahlen brauche ich? Und das ist ehrlich gesagt der Hauptumfang, dass wir dann da nachher ein hochtrabend als Gutachten bezeichnetes dreiseitiges Schreiben draushauen, das natürlich de facto ein Textbaustein mit einer dahintergelegten Excel-Tabelle ist.
Ja.
Aber bei der Menge wäre es Blödsinn, jedes Mal den Text neu zu schreiben. Das versteht jeder, wenn man sagt,
wie
an jedem dritten Tag mache ich ein Ausgleichsgutachten, ja. dann ergibt das keinen Sinn, das jedes Mal neu zu erfinden. Aber die entscheidende Frage ist eben, und da braucht es dann auch oft ein Zwiegespräch, welche Kunden sind überhaupt Grundlage der sogenannten Rohausgleichsberechnung? Also bei der Ausgleichsberechnung gibt es zwei getrennte Schritte. Die Rohausgleichsberechnung, was eine Prognose in die Zukunft ist, welche Unternehmensvorteile der vertretene Unternehmer durch die von mir während der Vertragslaufzeit neu geworbenen Kunden hat. Ja. Das ist die eine Berechnung, die ist insofern schwierig, als dass eben genau die Frage ist, so, welche Kunden gelten denn überhaupt als neue Kunden? Das sind nämlich nicht nur die von mir geworbenen Kunden, das sind auch solche, die ich massiv im Umsatz gesteigert habe. Da kann es sogar ein bisschen auf die Branche drauf ankommen, ob es wirklich eine Umsatzverdopplung braucht oder ob vielleicht auch weniger gilt. Dann sind da noch so Kleinigkeiten wie Reaktivierung. Also ein Kunde hat zwar gekauft, als ich hier die Vertretung angenommen habe, und dann war er 3 Jahre weg und ich habe ihn dann eben wieder als Kunde reaktiviert. Die zählen dann auch mit rein. Klar. Und dann muss ich noch sowas herausfinden wie eine Abwanderungsquote. Wie viele Kunden gehen mir normalerweise so verloren?
Ja.
Ja. Diese Abwanderungsquote spielt noch eine große Rolle. Und dann kann ich mich noch darüber streiten, hervorragend, wie lange in die Zukunft denn diese Prognose, von der ich gerade sprach, laufen muss. Also du siehst schon, das Problem sind nicht nur die Zahlen, sondern die fertigen Zahlen, sondern das Problem ist, die fertigen Zahlen zu kriegen und dann die Rechnung zu machen und eben die Churn Rate, wie du gerade eben auf Englisch sagtest, die Abwanderungsquote, dann von Jahr zu Jahr abzuziehen und das über eine gewisse Laufzeit dann einfach zu addieren, das ist gar nicht so schwierig.
Ja.
Und die andere Größe, und die ist dann wieder denkbar einfach zu berechnen, ist die durchschnittliche Jahresprovision.
Ja.
Da berechne ich, nehme ich einfach alle Provisionen der letzten 5 Jahre, schmeiße die zusammen und teile sie durch 5 oder wenn der Vertrag kürzer war, eben aus der Vertragslaufzeit. Ja. Und das ist allerdings dummerweise nur die Kappungsgrenze. Will sagen, dieser Betrag spielt nur dann eine Rolle, wenn der eigentliche Rohausgleich, der berechnete, diese Zukunftsprognose, wenn der größer ist als die durchschnittliche Jahresprovision, dann kriege ich nur die durchschnittliche Jahresprovision.
Okay.
Ne, das ist eigentlich eine Schutzvorschrift für die vertretenen Unternehmen, dass sie auf keinen Fall mehr als eine durchschnittliche Jahresprovision zahlen müssen. Wenn ich aber halt relativ wenige Neukunden habe, dann erreiche ich die wahrscheinlich nicht. So eine Faustformel, aber wirklich nicht mehr als das. So über einen ganz groben Daumen ist, wenn ich ungefähr die Hälfte meiner Umsätze im letzten Jahr mit irgendwann während der Vertragslaufzeit neu geworbenen, respektive umsatzverdoppelten Kunden verdiene, dann erreiche ich die durchschnittliche Jahresprovision. Das ist so eine ganz, ganz grobe, etwa die Hälfte brauche ich.
Okay.
Wie du schon merkst, das Entscheidende ist, und das ist dann eben dieses Gespräch, weil man da eben auch ja wissen muss, wie läuft das Geschäft des jeweiligen Handelsvertreters, ist herauszukitzeln, wie hoch ist dann wirklich die Neukundenprovision des letzten Jahres? Wer zählt denn da alles mit rein und wer zählt eben nicht rein?
Ja, okay. Verstehe. Und den Elfmeter muss ich jetzt nehmen. Natürlich für solche Streitigkeiten ist ganz gut, wenn man ein paar Dinge dokumentiert hat in seinem Geschäft. Und dabei hilft manchmal auch so Software im CRM-Bereich, um einfach ein bisschen besser gerüstet zu sein und nicht zu sagen, hier ist mein Ordner, da habe ich mal was aufgeschrieben und hier habe ich eine E-Mail, sondern das kompakt strukturiert zu haben, hilft natürlich gerade in solchen Streitigkeiten oder Streitfällen immens.
Unbedingt.
Aber das Ende vom CRM-Werbeblock. Ich sage auch keine Firma, die ich kenne.
Die wurde ja im Vorstand schon genannt. Natürlich ist das wichtig und jetzt schieße ich gegen, gegen ist falsch, ich ergänze. Natürlich kann man das auch alles im Papierordner machen, aber es ist natürlich viel aufwendiger. Ja, aber klar, das bedeutet, wenn es darauf ankommt, habe ich diesen Kunden geworben oder nicht, dann will ich den von mir, zumindest veranlassten, am bestenfalls von mir geschriebenen Auftrag, auch wenn es das immer weniger gibt, dass die Handelsvertreter wirklich händisch Aufträge aufschreiben, aber im alten Bild will ich den Erstauftrag in Kopie in meinem Ordner, in meinem CRM, wo auch immer, haben, dass ich einfach über diesen Auftrag nachweisen kann, diesen Kunden habe ich definitiv gebracht. Das war der erste Auftrag, den dieser Kunde geschrieben hat und an dem war ich beteiligt. So, und wenn ich den Auftrag nicht selber schreibe, dann muss ich halt dokumentieren, wie habe ich den bearbeitet. Und das ist natürlich digital etwas einfacher, als wenn ich dicke Ordner habe, wo ich zu jedem Kunden irgendwie 15 Seiten drin habe,
Okay, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank nochmal und ganz kurz jetzt, dieses ganze Know-how, was du jetzt in den letzten knapp 60 Minuten hier rübergebracht hast, davon kann ich ja als CDH-Mitglied auch profitieren. Das heißt also, ich werde Mitglied bei euch und kann dann die ganze Rechtsberatung mit in Anspruch nehmen, oder? Wie was sind die Leistungsbestandteile, um ein bisschen nochmal auf eure Mitgliedschaft auch einzugehen?
Danke, dass du nach deinem auch den unseren bringst, den Werbeblock.
Nein, ich bin Marketier, also von daher. Ja.
Nein, aber genau so ist es. Wir sind keine Versicherung, das heißt, es gibt bei uns keine Wartezeiten oder Ähnliches. Trotzdem ist es meines Erachtens sinnvoll, auch wenn man kein akutes Problem hat, Mitglied bei der CDH zu sein, weil ja, es kam immer wieder hoch in diesem Gespräch. Man kann halt auch, wenn man eine kurze Frage hat, eine Mail schicken, wie sieht das aus mit diesem Provisionsanspruch? Habe ich den wirklich? Oder bei neuen Verträgen, es ist unheimlich wichtig, denk an meine Begrenzung des Provisionsanspruchs auf während der Vertragslaufzeit ausgeführte Aufträge, ja. Das ist unheimlich wichtig, auch eben Verträge, wenn man sie nicht selber macht, auch irgendwie prüfen zu lassen. Einen guten Mustervertrag kriegt man auch von uns. Und um deine Frage wirklich zu beantworten, wir vertreten die Mitglieder von im Hintergrund am Anfang, ohne dass es jemand mitkriegt. Oder eben auch wirklich als Sparringspartner bei Fragen, auch um betriebswirtschaftliche Fragen oder sowas. Einfach als zum Think Tank, Gedankenaustausch, bis dann eben an die Schwelle des Gerichts. Die deutsche Rechtsprechung ist so, nicht Rechtsprechung, das ist ein Gesetz, das Rechtsdienstleistungsgesetz, das erlaubt Verbänden und Gewerkschaften ausnahmsweise vor Gericht aufzutreten, sonst dürfen das nur Anwälte, nur vor den Arbeits- und Sozialgerichten. Und das wiederum hilft den Handelsvertretern nicht. Deswegen dürfen IG Metall und der jeweilige Metallarbeitgeberverband, dürfen die sich mit ihren Gewerkschaftssekretären respektive Syndikusanwälten vor den Arbeitsgerichten streiten. Das kennt man vielleicht. Aber vor den Arbeitsgerichten dürften wir das auch. Also wenn ein Handelsvertreter Probleme mit Personal hat, dürften wir ihn sogar auch vor dem Arbeitsgericht vertreten. Das geht. Aber das kommt seltener vor, sondern meistens ist das Streit mit einem vertretenen Unternehmen. Ja. Und da haben wir eben gerade kein Arbeitsverhältnis. Dementsprechend sind die normalen, ordentlichen Gerichte zuständig. Und damit sind wir qua Gesetz raus.
Awesome.
Aber dann empfehlen wir geeignete Anwälte, wenn das gewünscht ist. Wenn einer sagt, ich habe einen, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon ausgeführt, dass einer nicht zum allerersten Mal Handelsvertreterrecht macht, wenn er sich mit deinem Fall beschäftigt, ergibt Sinn. Ja. Und daher haben wir natürlich in jeder Region Anwälte an der Hand, von denen wir wissen, die machen viel oder gar ausschließlich Handelsvertreterrecht und die würden wir dann empfehlen für so einen Fall.
Okay, cool, super. Dann wissen wir da auch wieder ein bisschen mehr. Philipp, vielen, vielen Dank für die vielen Einsichten, spannenden Ansatzpunkte. Ich glaube, wir haben hier eine ganze Menge, das hoffe ich zumindest, eine ganze Menge Mehrwert auch geschaffen für unsere Hörer, für die Zuschauer. Ich finde es super spannend. Da waren ganz viele spannende Themen dabei. Und ich glaube, es gibt noch unheimlich viel weitere Fragen. Vielleicht machen wir es einfach mal so an die Leute da draußen. Wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr wollt, schickt uns die bitte mal zu. Vielleicht machen wir mal so eine Q&A-Runde hier mal gemeinsam, dass wir die einfach mal durchgehen. Ich lese die einfach vor. Weil mehr kann ich dazu noch nicht beitragen. Und du antwortest genauso, wie wir es heute gemacht haben. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe mehr gerade verstanden als in meinem BWL-Studium im ganzen Jura-Bereich, muss ich sagen. Und von daher war das für mich schon sehr erfüllend. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke dir und es freut mich, dass das so war. Es ist ja immer schwierig, als Fachidiot zu gucken, drückt man sich verständlich aus oder versteht man sich nur selber. Das gilt, glaube ich, für die ITler, der du nicht bist, wie ich weiß. Genauso wie für die Juristen und andere Fachidioten. Ich hoffe, es war verständlich, ja.
Definitiv. In diesem Sinne, viele Grüße aus Hamburg nach Hamburg in die Nachbarschaft. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Danke. Tschüss.